Herzlich willkommen zum Podcast des Thüringer Literaturrates. Mein Name ist Marco Kruppe. Ich bin Autor, Rezitator und Moderator, lebe in Thüringen und habe heute zu Gast den Tristan Rosenkranz, der Mensch, der Macher hinter dem Gera Verlag Edition Outbird. Hallo Tristan.
Ja, hallo und auch meinerseits herzlich willkommen.
Wir möchten uns heute ein bisschen unterhalten. Einerseits natürlich über die Person Tristan Rosenkranz, andererseits wollen wir den Verlag Edition Outbird vorstellen, wollen ein bisschen beleuchten, wie kommt man darauf, einen Verlag zu gründen, was sind Verlagsinhalte, wo wird es hingehen, wie sieht die Zukunft aus, was macht die sogenannte Corona-Krise mit einem Verlag in und aus Thüringen. Aber zunächst, wie gesagt, wollen wir erstmal wissen, wer eigentlich ist Tristan Rosenkranz. Träumer, Idealist, sensibler Mensch, Freigeist, Querdenker, Liebhaber guter Literatur und Whiskys. Steht so ein bisschen in seiner Vita. Aber vielleicht lassen wir Tristan jetzt wirklich mal direkt zu Wort kommen und fragen. Ich frage jetzt einfach mal ganz feist, wer ist Tristan Rosenkranz?
Es ist immer schwierig, sich selbst zu beschreiben. Also ich bin lebenshungrig, ich bin Skeptiker, ich bin ein Suchender, ich bin ein Rastloser, ich bin ein Träumer, ein Utopist, würde ich sagen. Und ich habe es mir nie nehmen lassen, oder es war immer so ein roter Faden in meinem Leben, Visionen umsetzen zu wollen. Und dann auch nachhaltig über ein paar Jahre, bis ich dann vielleicht mal festgestellt habe, du, das ist jetzt der Weg zu Ende. Ne? Ja, und jetzt ist es halt so, dass ich inmitten eines Verlags namens Edition Outbird stecke, über den wir ja heute reden.
Genau. Da interessiert mich natürlich zuallererst und ganz, ganz vorn dran, Verlag ist gleich Literatur. Wie bist du zur Literatur gekommen oder wie kam die Literatur zu dir? Und also erstmal die Frage, wie bist du zur Literatur gekommen, beziehungsweise umgekehrt, wie kam die Literatur zu dir?
Ja, das ist eine durchaus interessante Frage. Habe ich auch jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch schon drüber nachgedacht und bin in die Kindheit gereist. Also der Keimling saß in mir schon sehr früh. Also es ging schon los, dass ich einen Großvater, also ich habe in den Ferien mit meiner Schwester mal bei meinen Großeltern übernachtet, hier in Untermhausen, Gera Stadtteil an der Elster. Der hatte einen riesengroßen Schreibtisch und einen Haufen Notizen. Der war halt damals Staatsbürgerkundelehrer an der Berufsschule und war auch überzeugter Kommunist. Und diese ganzen Tagebuchnotizen und die alte Schreibmaschine, die haben es mir angetan. Da habe ich halt immer gestöbert, wenn er nicht da war.
Dann heimlich ich auch, sozusagen.
Ja, genau. Dann habe ich halt auch angefangen, irgendwie selber Lyrik zu schreiben, schon mit, was weiß ich, 12, 13, 14. Ich weiß nicht, ob er das heute noch lesen kann und sollte, aber ich war immer ganz fasziniert und am Grübeln. Ich war schon früh ein Grübler, so. Mich hat das interessiert, die Welt verstehen zu wollen und in Worte fassen zu wollen.
Wenn du sagst Lyrik mit 12, 13, 14, ist das so ein Ding gewesen, Mädels zu beeindrucken oder hattest du einen besonderen Bezug zur Lyrik in der Literatur?
Also ich glaube, Mädels habe ich nicht beeindruckt. Ich war eher ein Spätzünder, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Was war der zweite Teil der Frage? Ja,
warum ausgerechnet Lyrik? Warum keine Kurzgeschichten? Warum keine Prosa? Warum kein Tagebuch?
Weiß nicht. Tagebuch habe ich immer geführt, viele Jahre lang. Aber mich interessiert halt irgendwie die Art und Weise, wie man mit Sprache umgehen kann, wie man die, sagen wir mal, formen kann. Und das kann man mit Lyrik sehr gut, sicherlich auch mit Prosa und mit Erzählen. Aber das war so mein Metier damals. Lyrische Experimente, würde ich sagen.
Okay, da werden wir auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen, was zum Beispiel auch deine Einflussgeber sind oder waren, weswegen ausgerechnet Lyrik. Aber ich würde erstmal gern wissen, wie es so, du hast ja dann sicherlich Schule gemacht, du hast einen Schulabschluss gemacht und eine Ausbildung.
Schule ist ein Stichpunkt, an der Schule wurde ich immer, also man wird ja gefragt, was willst du mal werden? Meine Antwort war immer, wie aus der Pistole geschossen, Schriftsteller. Ohne mir klar zu werden, was das eigentlich mit sich bringt, bedeutet oder in sich trägt und ja, das ist dann erstmal nichts geworden, weil als die Lehre ranrückte und meine Schulleistungen eher so mäßig waren, da habe ich erstmal Schlosser gelernt und kam dann über einige Umwege, also über zwei realisierte Visionen später, also quasi ja 2016 dann zu dem Verlag. Ich habe Jahre vorher schon angefangen mit dieser Idee zu hantieren, habe schon Konzepte konstruiert, teilweise noch zu groß. Und dann irgendwann hatte ich dann mit meiner vorherigen Aufgabe, mit dieser NGO, das wirst du ja nachher nochmal ansprechen, hatte ich den Punkt erreicht, wo ich sage, ich will jetzt das machen. Ich will jetzt genau das machen, wovon ich immer geträumt habe.
Okay, also ich weiß ja auch aus deiner Vita, was wir vielleicht auch mal vielleicht noch klären sollten. Wann bist du denn eigentlich geboren,
Tristan? Ich glaube 71. Du glaubst, ich glaub, 71. Ziemlich sicher, ja.
Steht das auf deiner Geburtsurkunde oder hat man dir das erzählt?
Nee, also Oktober 71, genau.
Oktober 71. Okay, dann hast du Schlosser gelernt. Dann weiß ich ja auch, dass du von 1993 bis 2004 einen, ja, im weitesten Sinne Szeneshop geleitet hast. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das ist irgendwie alles so ein roter Faden. Ich musste mich immer selbst verwirklichen. Irgendwie ist das eine Veranlagung und wir hatten zu Anfang der 90er drei, vier Kumpels die Idee, wir machen einen Laden auf. In Gera gab es damals nichts, es gab keine Klamotten für Leute und wir haben halt angefangen, uns erstmal völlig mit rosarotem Blick zu verschulden.
Was heißt, es gab keine Klamotten für Leute?
Also es gab keine Szene-Shops, es gab halt keine Kleidung, die jetzt mal über die Normware hinausging, ne? Also es gab weder irgendwie Grufti-Klamotten noch Techno. Das ist jetzt zwar widersprüchlich oder klingt gegensätzlich, aber unser Einstieg war halt schwarze Szene. Mhm. Die Kleidung hatten wir angeboten. Und das änderte sich, indem wir selber dann auch in die Techno-Szene eintauchten. Es kam dann diese ganze Welle, dieser ganze Trend. Und da haben wir dann halt quasi auch das Sortiment gewechselt. Also wir hatten dann auch einen Record-Shop mit drin und einen Tätowierer. Das war halt der Szene-Shop in Gera, bis dann andere noch anfingen. Und ja, bis dann irgendwann der Weg 2004 für mich zu Ende war. Also genau.
Okay, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, aber dann weiß ich auch, dass 2007 ging es dann bei dir los, dass die Literatur so ein bisschen, ich will mal in Anführungsstrichen sagen, professionalisiert wurde.
Ja, genau. Also ich bin ja ein Jahr lang weggegangen von Gera. Also nach der Auflösung meines Ladens habe ich ein Jahr in Kitzbühel gearbeitet, in der Gastronomie als Küchenhilfe. Danach, also ich wollte ja wiederkommen, es ging ja damals auch ein bisschen, die Wurzeln der NGO liegen ja in persönlichen Befindlichkeiten, die es um meine Tochter gab. Und als ich wiederkam, ging das dann halt auch künstlerisch los. Es ruhte schon immer so ein bisschen die Texte, die ich geschrieben hatte. Ich hatte ja damals auch schon vieles an Texten geschrieben, also eigentlich auch schon eine Buchreife, also von der Menge her, vom Konvolut her erreicht. Da lernte ich die Isabel Bend kennen, die war damals eine Schauspielerin an der Off-Szene in Leipzig. Und die Katrin Hetzel, eine Fotografin aus Fulda, ehemals in Merseburg. Und wir drei haben uns dann halt zusammengetan zum Literaturprojekt Kraftfelder. Weil ich selber bin ein Typ, der bis heute nicht auf die Bühne geht und liest. Und die Isabel kann das ganz hervorragend. Und die Katrin hat halt meine ersten beiden Bücher erschienen bei der Edition Paper One eben auch mit ihren Bildern.
Einem Kultverlag aus Leipzig, den es nicht mehr gibt. Aber auch darüber werden wir wahrscheinlich noch sprechen im Laufe des Podcasts.
Und diese Bücher, das war jetzt eine sehr kurze, sehr komplexe Aussage. Also waren jetzt viele Themen in einmal. Aber das war halt das Literaturprojekt Kraftfelder. Ne? Eine Verbindung von Bild, von Sprache und von Text. Ne?
Mhm. Nun bin ich ja auch Autor in deinem Verlag. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass er 2007 unser erster Schnittpunkt gewesen ist. Ich habe damals in Jena im Café Wagner eine Lesereihe veranstaltet. Das waren, glaube ich, drei Freitage in Folge, bei der ich Autorinnen und Autoren der Edition Paper One als Gäste hatte. Und da weiß ich noch, dass du auch da gewesen bist und hast gelesen. Das war ja, oder hast lesen lassen, glaube ich, ne?
Ja, wir saßen zu zweit auf der Bühne, die Isabelle und ich. Und ich glaube, ich habe mich damals sogar gewagt, einen Text selber vorzutragen, einen sehr heftigen. Und erinnere mich aber komischerweise eben nicht mehr an dich. Also ich weiß, dass das stattfand und ich weiß, dass, glaube ich, auch noch Hauge mit da war. Aber irgendwie sind da auch einige Sachen schon verschwunden in der Erinnerung.
Ja, Hauge von Grimm war da, Michael Schwesinger war da, genau. Volli Tanner war auch da gewesen zum Beispiel.
Ja.
Der Dirk Rotsch war eingeladen, kam aber nicht. Also es waren einige da, genau. Ja, aber darum soll es ja gar nicht wirklich gehen. Das war auf jeden Fall dieses Literaturprojekt Kraftfelder mit Isabel Bend. Und es gab ja diese Ausstellung von Katrin Hetzel noch. Also hatte ja noch Bilder dabei.
Genau.
Genau, also das war ja schon so ein verbindender Punkt. Mhm. Vielleicht auch, und das ist jetzt mal noch eine Frage, die ich vielleicht vorwegnehmen will, da hast du ja damals schon quasi Literatur mit einer anderen Kunstform, in dem Fall Fotografie, verbunden. Mhm. War das damals eher so ein Zufallsding oder war das schon so ein Konzept, dass du sagst, ich möchte irgendwie versuchen, verschiedene Arten des Genusses, also Literatur und Fotografie in dem Fall, zu kombinieren, zu fusionieren zu lassen, um dem Publikum etwas Breiteres zu geben als einfach nur eine Lesung in Anführungsstrichen.
Ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt zwangsläufig war. Es war irgendwie so eine konsequente Sache. Das hat sich irgendwie, die Leute trafen aufeinander. Es gab ja damals noch, was waren vor Facebook, wie hießen diese Plattform, wo sich alle...
MySpace, glaube ich.
Genau, bei MySpace sind wir uns alle begegnet. Ja. Und die drei, also Isabel, Katrin und ich, dann eben auch real viel miteinander zu tun gehabt. Lesungen in München, Lesungen in Bremen, also völlig übernächtigt, mit einem Auge durch die Nacht gerast. Und also das sind dann alles so Sachen, die da geschahen. Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, der Weg zum Verlag selber ging ja auch über Isabel. Und Isabel hat mich damals mit dem Hauke bekannt gemacht. Der hat gesagt, da gibt es einen Verlag, du musst den Volli Tanner oder den Hauke von Grimm kennenlernen. In Leipzig waren da schon Größen. Hauke immer noch bis heute Lesebühnenmensch und Macher.
Ja, mit Gründer der Lesebühne Schkeuditzer Kreuz, genau. Die ja, glaube ich, sogar die erfolgreichste Lesebühne Leipzigs ist, genau. Wenn ich richtig informiert bin.
Volli Tanner steht eigentlich schon für sich selbst. Der ist ein Redakteur, der ist Schriftsteller, was ist er eigentlich nicht? Also Medienmoderator, also Fernsehmoderator, also macht sehr viel in Sachen Medien und Autorität, hätte ich fast gesagt. Also
Autorität.
Genau. Und da gab es dann diesen Kontakt zum Hauge. Und Hauge war mir von Anfang an irgendwie, hat er mich gewonnen. Also das ist auch ein Typ, den muss man mögen, sage ich mal. Ja. Und durch den Hauge, hat meine Sachen gelesen und hat gesagt, hey, das musst du veröffentlichen. Du musst jetzt einfach mal beim Oliver vorsprechen. Oliver Balieri von der Edition Paper One. Ja, und so kam eins zum anderen. 2008 und 2010 meine beiden Bücher dort. Also Insomnia und Fieberherz.
Mhm. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, ganz kurz zumindest. Aber du hast jetzt ja schon mehrfach den Begriff NGO verwendet, Bezug nehmend auf deine Biografie oder auf deinen Werdegang. 2007 bis 2017 nämlich, also exakt 10 Jahre, hast du dich menschenrechtlich engagiert. Mhm. Vielleicht willst du dazu kurz was erzählen.
Also die Mama meiner Tochter Emilia und ich... Also die Mama und ich, wir sind sehr gute Freunde seit vielen Jahren. Wir hatten aber eine Zeit, wo wir feststellen mussten, wir schaffen es nicht, die Ebenen voneinander zu trennen. Die Elternebene von der verletzten Paarebene. Wir waren halt 5 Jahre zusammen. Daraus ist die Emilia entstanden, wunderbares Kind. Und mittlerweile auch schon, die wird 17 dieses Jahr. Und da gab es halt eine Zeit, wo es schwierig war, überhaupt mein Kind zu sehen. Und das ging dann auch teilweise mit Einschalten von äußerer Hilfe. Und ich habe dann in Gera festgestellt, ich habe mir auch Hilfe gesucht bei den Behörden, meinen Ämtern und so. Da gab es niemanden, der mir wirklich real helfen konnte. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann habe ich festgestellt, es geht vielen Eltern so, in meinem Fall Vätern. Habe dann angefangen, ein Selbsthilfeangebot 2007 aufzubauen, zu etablieren. Und daraus entstanden über die Jahre erstens eine Wanderausstellung, die hieß Väter AD, Väter außer Dienst. Dann gab es 2 Anthologien, die daraus entstanden. Die sind beide, die eine ist noch damals beim Klotz Verlag in Magdeburg erschienen. Die hieß Kinderherz und die andere hieß Wenn Wurzeln Flügel tragen, die ist beim Danilo Schreiter beim Teleskop Verlag erschienen. Also wo es halt ein bisschen über einen Querschnitt ging. Das erste war so ein bisschen ein Überblick über die Ausgrenzung von Vätern. Vorrangig sind es ja Väter. Und über die Stimmen von Fachleuten. Und in der anderen Anthologie ging es darum, was eigentlich Kinder für eine Chance haben, selbst wenn es jetzt eine Trennung oder einen Verlust von einem Großelternteil gibt. Das war eine Kurzfassung. Ja, und daraus entstand dann später ein Gewaltschutzhaus. Also ich hatte dann festgestellt, viele sind auch gewaltbetroffen. Männer war ja damals ein Tabu, es war überhaupt kein Thema. Ich habe es halt festgestellt. Und die seriöse Studienlage sprach da Bände. Und da habe ich halt bis 2007 gab es, nee, 17, wo sind wir denn jetzt, 20, ja, 2000, bis 2017 gab es eine Gewaltschutzwohnung, ein Jahr lang erstmal auf Ehrenamts- und Spendenbasis. Ja, genau, die NGO hieß halt Gleichmaß e.V., also in erster Linie für Trennungseltern und für gewaltbetroffene Männer.
Genau, im Zuge derer du ja auch, oder der Verein selbst, ja auch mehrfach in den Medien vertreten und präsent gewesen
genau,
seid.
Ja.
Also Fernsehen, Radio, ja, Zeitung.
Ja, ja, ne? Ja, das stimmt.
Okay, Tristan. Ich möchte trotzdem nochmal zurück zur Literatur kommen und dich einfach nochmal fragen, welchen Bezug du konkret zur Literatur hast. Also wann und wo war für dich der Schnitt zwischen lyrischen Experimenten, wie du es ja glaube ich auch irgendwo schon mal genannt hast, und ernsthafter Literatur in Anführungsstrichen? Welche Bücher zum Beispiel hast du inzwischen rausgebracht als Edition Outbird?
Also
beziehungsweise als Tristan Rosenkranz, nicht als Edition
Outbird. Ich selber.
Erstmal du, genau.
Also ich habe halt, wie gesagt, 2008 Insomnia, das war mein erstes Buch. Dann 2010 Fieberherz, das waren beides so Lyrik-Prosa-Bände mit Fotografien von Katrin Hetzel. Dann habe ich ebenfalls 2010 Kinderherz rausgebracht, diese Anthologie mit Betroffenen und Fachleute-Stimmen, also wo Profession und Betroffene eben ihr Bild, ihre Erfahrungen wiedergaben. 2015, glaube ich, waren es Schattenspiele mit Fotografien der Franziska Barth. Das ist eine Fotografin ursprünglich aus Greiz, die lebt, glaube ich, in Vogtland. Ich weiß nicht. Die macht ganz wunderbare, ganz sensible, ganz, ganz lebensfröhliche, bejahende Fotografien und eben auch sehr viele erotische, aber nicht so vorgeblich erotisch, sondern einfach lustvoll im besten Sinne. Und da gab es eine Verbindung zwischen ihren Fotografien und meinen Texten. Und das hieß halt Schattenspiele, weil meine Texte doch schon einen Spannungsbogen in diesem Buch bilden oder bildeten zwischen Verliebtheit, Verlieben, Liebe, Sexualität und irgendwo dann auch dem Scheitern, was ja nicht selten der Fall ist. Ne? Und dann gab es, warte mal, lass mich mal überlegen, 2018, kann man jetzt so sagen, unter dem Pseudonym Thomas Jungblut, Kammerspiele.
Ach, du bist dieser besagte Thomas Jungblut.
Ja, das sage ich jetzt und hier vielleicht nur einmal, weil das soll ja auch ein Pseudonym bleiben. Pseudonym ist ja immer auch ein bisschen eine Abtrennung vom eigenen Selbst, dass man auch ein bisschen sich, wie eine Spielwiese, eine künstlerische, würde ich sagen.
Eine Rolle quasi genau. Auch, die man annimmt.
Genau. In den Kammerspielen habe ich meine Arbeit, also meine Erfahrung aus der Männerschutzarbeit, also aus dieser NGO-Arbeit halt verarbeitet. Also was kann jetzt in dem Falle der Einfluss einer narzisstischen Partnerin auf eine Beziehung, eine Tiefe zu dem Liebesbeziehung ausrichten? Was kann Hochsensibilität bedeuten, wie kann das scheitern? Und das ist halt eine Novelle geworden. Also es ist eine lange Erzählung, die schon, so wie die Resonanz von vielen war, schon sehr fesselnd ist.
Mhm. Genau. Wenn ihr übrigens, die ihr so wunderbar zuhört oder sie, immer mal so ein aufflackerndes Knacken hört. Wir sitzen hier auf einem Balkon in Gera, gucken auf einen wunderbar begrünten Hof oder ich will fast schon sagen Garten und die Markise über uns wird vom Wind bespielt.
Ganz genau.
Aber ich dachte mir, es ist Sommer, wir können auf jeden Fall draußen sitzen, warum sollten wir uns in ein Zimmer einschließen? Und ich glaube, es gibt auch noch mal ein bisschen was Dynamisches, wenn man auch als zuhörender Mensch mitkriegt, dass die beiden, die da vor den Mikrofonen sitzen, draußen sind.
Ja.
Es ist Sommer, wie gesagt. Aber Tristan, ich möchte dich jetzt gerne noch fragen, bevor wir dann wirklich auf die Edition Outbird eingehen, welche Menschen dich privat und aber auch literarisch bzw. künstlerisch beeinflusst haben.
Also unbewusst oder widerwillen ist falsch, aber unbewusst war es ja mein Großvater mit seinem Reich, mit seinem Schreibreich, mit seinem Arbeitszimmer.
Das hast du aber schön gesagt, das Schreibreich.
Ja. Und dann waren es natürlich meine Eltern, weil mein Vater ist seit früh auf, also auch seit frühen Jahren Kunst interessiert. Das heißt, diese Brücke, diese Neigung zu Kreativität war schon immer da. Das hat er mir vielleicht auch in Schoß gelegt oder sehr wahrscheinlich sogar so. Und dann gab es halt die Begegnung 2008 aufwärts mit Isabel Bend, dann Hauke von Grimm, später ja auch mit dir. Ja, und literarische Einflüsse bei mir waren ganz elementar Hermann Hesse.
Hermann Hesse, wie bei vielen Gruftis.
Ja. Und da hat mich damals das Buch Siddhartha ja völlig geflasht. Also das muss ich auch jetzt nochmal lesen. Ich weiß, das kommt alles nochmal. Es ist nochmal dran, weil die Perspektive sich auch verändert. Jack Kerouac hat mich sehr berührt. Henry Miller, also diese ganze Geschichte. Bukowski auch. Bret Easton Ellis. Paul Auster finde ich sehr fantastisch. Gabriel Garcia Marquez liebe ich. Und dann habe ich irgendwann sehr spät, recht spät, jetzt vor ein paar Jahren Roger Willemsen entdeckt. Kleine Lichter, das hat mich auch total umgehauen.
Ganz also, große Nummer.
Ich habe Kleine Lichter, das ist das einzige Buch, das ich in meinem Leben zweimal direkt nacheinander und dann mit kurzem Abstand noch ein drittes Mal gelesen habe, weil da geht es halt um Liebe, um den Riss, der sich bilden kann, aus dem Nichts heraus scheinbar. Und dann nimmt dort die Position einer Frau ein, die KZ-en bespricht, um ihren Geliebten, Entschuldigung, der quasi im Koma liegt, dort per Tonbändern noch die Liebe zu beweisen. Und da arbeitet sie, also er, in Form einer sie, ja diese Beziehung auf, die dann Riss kriegt und dann zerfällt. Also das hat mich so umgehauen. Also ja, und das waren so ganz maßgebliche Sachen, aber auch Paul Bowles oder was habe ich vergessen? Ja, sind mal ein paar Namen erstmal.
Genau, der künstlerisch weiß ich ja zumindest, dass du ein großer Freund von René Magritte bist oder Dalí auch.
Genau, ne? Das sind so die bilddarstellerischen Sachen. MC Escher finde ich großartig, H.R. Giger. Naja, und was mich auch sehr beeinflusst hat, was überhaupt, sagen wir mal, Edition Outbird ist ja schon schwarz gefärbt. Nicht, ich sag mal, das ist nicht die Hauptsache, aber im Kern schon, ne? Auch von meiner Einstellung her. Und meine Urprägung war bei DT64 Lutz Schramm.
Der großartige Lutz Schramm.
Ja,
genau. Radio DT64.
Das war ein Dschungel an Entdeckungen, was da an Musik kam, ich kam gar nicht los davon und das hat mich sehr geprägt. Also überhaupt in meiner musikalischen Empfindsamkeiten, meiner Lebenseinstellung auch. Dieses Andersdenken, dieses einfach, ja, man fühlt sich verstanden.
Würdest du dich heute noch als zur schwarzen Szene zugehörig fühlen oder hat sich das im Laufe der Jahre einfach ein bisschen aufgelöst?
Ich kann es schwer beantworten. Also ich glaube, ich sehe heute nicht mehr so aus. Ich glaube, ich sehe aus manchmal... Von Freunden meiner Tochter haben neulich gesagt, ich sehe aus wie ein Pastor. Ich sage, was? Was weiß ich, wegen meiner randlosen Brille. Aber irgendwo in mir drin ist das Schwarze auch geblieben, weil ich immer alles, was Masse ist oder was vorrangig das System ist, das stelle ich in Frage. Das ist einfach so. Das ist einfach irgendwo in mir drin.
Ja, die ist nur am Rande. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über deinen Werdegang, deine Biografie gesprochen. Und was mich jetzt interessiert ist, obwohl die Frage ja relativ einfach zu beantworten ist, zumindest wenn ich darüber nachdenke, ist all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das Fundament, der Grundstein für die Verlagsgründung gewesen? Oder hat es da irgendwie noch eine andere Art von Initialzündung gegeben?
Nee, das war schon definitiv so, dass man über die Jahre Erfahrung sammelt und immer mal in sich reinfühlt, bist du jetzt soweit? Ja, und dann war es halt 2016, wo ich sage, jetzt gehst du diesen Schritt. Es gab eine Begegnung, die war nochmal eine Initialzündung für sich. Ich habe ja eine Weile in Bremerhaven gelebt, hatte da eine Begegnung mit einer Frau und bin in Bremen immer zu einem Coach gegangen. Der machte so integrales Coaching. Und der hat mich erstens...
Was heißt das, integrales Coaching?
Ja, kann ich jetzt gar nicht mehr so direkt fachlich wiedergeben, aber ich weiß, was ich gemacht habe. Und der hat sich zum Beispiel in Sitzungen hat er mich mit meinem inneren Kind konfrontiert. Oh, okay. Oder gab es Boxcoaching, wo man quasi in der Steigerung von Taktung, also von Schlägen, auf den Boxsack eintroschen. Hinterher war man völlig leer und befreit.
Der Hemingway von Gera.
Ja, und der hat damals immer wieder gefragt, wie ist denn Ihre Ladung? Der wusste genau, wo ich hin will, also wo ich heute bin und wo ich noch steckte. Und ich steckte damals noch in dieser NGO, in dieser Arbeit zu sehr vielen Prozenten. Und er fragte mich immer, wie ist denn Ihre Ladung? Also wo wollen Sie eigentlich, was wollen Sie gerne am liebsten tun? Und die Frage hat mich dann noch ein paar Jahre beschäftigt. Und irgendwann 2016 habe ich dann aus einem Impuls heraus, das hatte ich ein paar Mal, ein passender Impuls, habe ich dich ja kontaktiert. Dann haben wir uns ja getroffen und haben ja quasi unseren Partnerschaftsvertrag, also Kooperationsvertrag aufgesetzt und alles andere war dann Dynamik. Ich habe dann mit Danilo Schreider ein paar Treffen gehabt vom Teleskopverlag.
Den du vorhin ja schon mal erwähnt hast, genau. Bei dem eine dieser Anthologien über diese NGO, Gleichmaß e.V. rauskam.
Genau, das ist im sächsischen Mildenau und es war über Jahre ein sehr zuverlässiger Partner, wie so ein Fels in der Brandung. Und das hat halt so diese Dynamik beflügelt, Edition Outbird, diese Entstehung. Also genau.
Okay, also bestand quasi das Fundament der Edition Outbird A aus dem Erlebten, all den Erfahrungen, die du gesammelt hast, B aus diesem, ich nenne es jetzt mal Seminar, das du da in Bremerhaven gemacht hast. Wie kam es dann denn nun konkret zur Verlagsgründung? Wie sah die Initiation aus?
Ich glaube, der erste Schritt war die Kontaktaufnahme mit dir. Das war irgendwie eine Intuition. Ich wusste noch gar nicht mal, wo du so stehst und was du treibst. Also nur grob. Du bist ja auch ein Netzwerker vorm Herrn. Das ist ja schon auch, setzt ja schon Maßstäbe.
Na, ich erinnere mich heute noch an deinen Wortlaut, den du mir bei Facebook geschrieben hast. Nämlich, Zitat, ich beobachte dich nun seit einer ganzen Weile. Okay. Und wir kennen uns ja von 2007 eben von den Kraftausdrücken. Hättest du Bock, über... eine Agentur und einen Verlag mit mir zusammen nachzudenken, lass uns mal treffen. So in etwa war es. Genau. War jetzt doch kein richtiges Zitat.
Ja, so. Aber, ja, so. Genau. Und dann war ja die Unterschrift, die wir dann unter unseren Vertrag gesetzt haben, also dass wir zusammenarbeiten, die war ja auf der Buchmesse direkt. Das war ja auch schon mal maßgeblich bei einem Käffchen.
Stimmt, ich erinnere mich,
genau. Und parallel dazu habe ich damals die Marke Outbird erstmal schützen lassen. Und das waren so die ersten Schritte. Und dann gab das, dann ging der Weg los. Also dein erstes Buch ist ja, ich glaube, war das Dezember 16 erschienen, von Sein und Zeit.
Genau.
Wir hatten vorher den Stefan Jüttner getroffen für die Bilder für das Buch in Saalfeld, der Künstler. Auch so ein begnadeter Surrealist.
Ein Fotografiker, wie er sich selber nennt.
Genau. So, und dann war ich ja beim Hauge schon dran, weil Hauge hat mich ja schon immer fasziniert mit seiner Art auf der Bühne, mit diesem verschmitzten und auch tiefgehenden Dingen da beim Erzählen.
Aber wir greifen gerade vor, Tristan. Ja. Wann genau kam es denn nun zu dieser Verlagsgründung und was ist eigentlich Outbird? Warum der Name Outbird?
Also eigentlich war, nicht eigentlich, auch uneigentlich war die Gründung 2016 und Outbird ist ein Wortspiel. Ich habe ja eine Weile überlegt, man überlegt ja, wie nenne ich mein Baby? Also das ist ja, vielleicht ist der Vergleich weit hergeholt, aber wenn man jetzt ein Kind erwartet in Liebe, wie nenne ich denn das? Wie fühlt sich das denn an? Nach welchem Namen? So? Und irgendwann bin ich, ja, es gab dann die Idee Endorphin, das war dann aber alles nicht, irgendwo saß es bei Outbird dann fest und Outbird ist ein Wortspiel, ein englisches, zwischen Außenseiter und der Freiheit eines Vogels, Bird, naja, Outbird. Mal abgesehen davon, dass es eine Hutmarke gibt, die aus Outbird heißt, aber echt? Das muss mich nicht interessieren.
Okay.
Ja, und auch irgendwie damals gab es halt, trat dann immer mehr der Rabe in mein Leben, ne, als Krafttier. Und deswegen ist der Rabe halt auch das Logotier geworden, das Wappentier sozusagen.
Hattest du 2016 schon einen konkreten Gedanken, einen konkreten Fokus, was hinter diesem Namen eigentlich alles versammelt werden soll?
Naja. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn man was macht, wenn man eine Firma macht oder wenn man sowas macht, so ein Projekt, dann will man sich selber verwirklichen. Ich wollte schon das Äußere, das Innere nach außen spiegeln. Gar nicht mal, dass das willentlich geschah, aber irgendwie ziehen sich Gegensätze, ziehen sich gleiche Sachen an, gerade in so einer Sache. Und das Schwarze war immer schon immer mein Impulsgeber gewesen. Ja, und unsere Begegnung, du bist ja selber auch zutiefst schwarz, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen.
Na, ich habe es neulich mal in einem Interview so gesagt, dass ich mich schon in die Schublade Gothic-Szene oder Grufti lege, aber ja, grundsätzlich mit meinen Füßen immer auch dagegen ankämpfe, ja, dass keiner die Schublade zumacht.
Das ist, ne, bei mir ähnlich. Ich möchte, ja, mich nicht festlegen lassen. Genau. Ich weiß, sagen wir mal, die Ursprünge, die Wurzel ist schwarz von Outbird, aber wenn man sieht, was da auch an feinen Romanen von nicht schwarzen Menschen dazu kam, also Michael Haas, die Mona Krasu, die Pia Lüdecke, die Susanne Agnes Fauser, Das kann man nicht mehr als einiges Merkmal stehen lassen. Es kam Inklusion dazu. Das ist, ja, mittlerweile ein sehr tragendes Element, Inklusion,
werden wir uns noch inklusive drüber unterhalten.
Themen. Insofern, gut, die Wurzeln bleiben es. Aber nach oben wird es halt schon mittlerweile recht farbenfroh.
Genau, genau. Also das ist ja auch das, ich glaube, wichtige, also A, dass man Entwicklungen zulässt.
Ja.
Ne, ich glaube auch nicht, dass du vor 4 Jahren nunmehr damit gerechnet hast, dass der Verlag so groß wird, wie er inzwischen ist.
Ja.
Und wir reden jetzt nicht von Größen vergleichbar mit anderen Verlagen, wo ich jetzt keine Namen nennen will. Aber es ist schon durchaus, also einerseits in der Tradition eines Kultverlages, den wir vorhin auch schon mal erwähnt hatten, Edition Paper One aus Leipzig, und andererseits hat es ja auch eine gewisse, ja, Dynamik und eine Größe angenommen, von der ich zumindest, als wir uns 2016 zusammengesetzt haben, nicht im Traum gedacht hätte, dass das mal irgendwann erreicht werden wird. Was mich noch interessiert ist, war von Anfang an die Trennung Agentur und Verlag geplant? Und wenn ja, warum diese Trennung?
Also oft traf gerade bei Outbird das Wort Eigendynamik zu. Vielleicht auch vorher schon, noch nie so bewusst in meinem Leben, aber insofern kann ich nicht sagen, dass es geplant war. Das hat sich ergeben, das hat sich irgendwie als sinnvoll ergeben, ne? Weil ich komme eben auch, also als, ich habe, wie gesagt, ja, ein Kitzbühel, und ich habe ja auch woanders gastronomische Erfahrungen gesammelt. Ich mag Getränkekultur, ich bin ein Liebhaber von Whiskys und ich mag das Abweichen von vorgegebenen, beispielsweise auch Veranstaltungskonzepten. Und insofern war das nur logisch, dass aus der Verlagsarbeit auch eine Veranstaltungsarbeit entstand, die Elemente verbindet, die Inhalte, Gefühle verbindet. Gefühle sind immer ganz wichtig. Also ich bin ein sehr gefühlsgetragener Mensch. Also Gefühle, Literatur ist Gefühl und Vielfalt, also emotionale Vielfalt. Und wenn man da eine Brücke schlägt zu Genusskultur, ich finde es einfach schön. Also ich finde es einfach noch sinnvoll, wenn man Leute zusammenbringt, die zum Beispiel bei einer Lucy van Org oder bei einem M-Gruppe oder bei einer Linda Trillhas oder beim Hauke von Grimm dann dazu noch ein paar Tropfen genießen, ohne dass das jetzt so hochtrocken und völlig steif, wie man es kennt, vielleicht, mag jetzt wie ein Klischee klingen von Whisky-Verkostung, sondern dass das einfach eingebunden und verbunden wird und man den Kopf jetzt mal abschalten kann und genießen kann.
Ja, das ist richtig. Ich habe gerade überlegt, eine Frage zu stellen, aber ich glaube, das sollten wir lieber lassen. Sicherlich wird es den einen oder anderen oder die ein oder andere Hörerin, Hörer geben, die sagen, ja, muss es denn unbedingt Alkohol sein zum Kopf abschalten? Aber hier geht es ja auch nicht ums irgendwie sinnlose Besäufnis, sondern hier geht es halt tatsächlich um Genuss, um sich irgendwie 2 Fingerbreit Whisky in ein Glas zu schütten und das über den Abend so verteilt einfach zu genießen und nicht um irgendwie hemmungslosen oder sinnlosen Konsum.
Ja, das ist ein Thema, was ich auch mit Sorge betrachte, auch im Umfeld und so, also generell so in der Gesellschaft das Trinken. Aber da ist es tatsächlich ein Genusskonzept, ne? Dass man halt 4x4 cl oder 2 cl, je nach Wunsch, konsumiert. Man hat einfach mal neue Sachen entdeckt, Whiskys aus Japan oder aus Neuseeland, Honigweine mit Kirsch oder mit Chili oder so, und man kann natürlich auch an dem Abend, erstens, man muss es nicht aufbuchen, man kann auch alkoholfrei den Abend genießen und hat trotzdem einen sehr schönen Abend.
Genau, absolut, genau. Absolut. Dies nur am Rande. Tristan, nun bist du seit 4 Jahren Verleger, Agenturmensch, Netzwerker auch. Hast einige Autorinnen und Autoren, um es mal salopp zu sagen, unter deiner Fuchtel. Was hast du als Verleger in den letzten Jahren dazugelernt? Gab es irgendwelche Ideen oder Ideale, die du verwerfen musstest? Und wenn ja, warum?
Also zum einen lerne ich sehr viel. Es gibt bei Facebook eine Verlegergruppe. Da sind viele, viele Verleger mit unabhängigen Verlagen. Das ist eine Diskussionsgruppe. Der eine hat eine Frage, die andere antwortet drauf und umgekehrt. Und da kann ich sehr viel an Wissen ziehen und auch an Schritten gehen, die ich vorher nicht kannte. Jetzt bin ich... Weil ich jetzt Edition Outbird seit dem jetzt schon 2 Bücher alleine führe, bin ich jetzt auch beim VLB selber gemeldet. Der nächste Schritt ist, dass ich jetzt mal mit dem
Börsen... Was ist VLB?
Verzeichnis lieferbarer Bücher.
VLB.
Dass das überhaupt gefunden wird im System. Und das nächste Telefonat wird mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels sein, weil ich gerne wissen möchte. Der Mitgliedsbeitrag, die geht irgendwo bei 64 Euro los. Das ist nicht unerheblich für einen kleinen Verlag, aber da möchte ich dann schon mal fragen, was ist denn an Möglichkeiten da? Also ich möchte es nicht nur lesen auf der Webseite, sondern auch mal sprechen. Das wäre vielleicht noch ein Schritt oder interessiert mich sehr. Und davon unbenommen ist es so, dass man ja mit jeder Begegnung, mit jedem Autor, mit jeder Künstlerin und vielleicht auch Cover-Grafikerin, man lernt ja dazu. Also der menschliche, die Kommunikation ist ja mit jedem anders. Jeder hat einen anderen Rhythmus, eine andere Lebensauffassung. Und jedes Buch ist ein eigener Geburtsprozess. Ne? Also das Lektorat, der Umgang mit Sprache, die Fehlersuche, die Diskussionen, die daraus teilweise entstehen können, teilweise auch Reibungen, die einen weiterbringen. Ja, also das ist schon ein beständiger Lernprozess. Ich kann gar nicht mal sagen, was da jetzt herausragt an Lerneffekten.
Gab es Enttäuschungen in den letzten 4 Jahren für dich persönlich oder als für dich als Verleger?
Ich finde Enttäuschung ein hartes Wort. Selbst wenn ich jetzt, es gab ein paar wenige Begegnungen, die waren schwierig. Ne? Und das ist dann auch nicht in Verlängerung gehen, das konnte nicht in Verlängerung gehen. Und es gab eben auch Lektoratsarbeiten, wo dann der Autor sich einfach quergestellt hat hinsichtlich der Veröffentlichung. Also meine Lektorat und ein Korrektorat hatten Sinn. Und ich habe auch die Diskussion in der Gruppe gehabt, in der Verlegergruppe, wie die das handhaben. Und die Kernaussage, also Querschnittsaussage von allen, ist das letzte Wort liegt beim Verlag. Aber es gibt halt eben auch Diskussionen, wo der Autor oder die Autorin sagt, nee, das ist meine Sprache.
Ich meine es jetzt nicht mehr unbedingt bezogen auf persönliche Zusammenarbeiten, Kooperationen, sondern eher so wirtschaftlich, dass du, keine Ahnung, vor 4 Jahren oder vor 2 Jahren dachtest, so, in 2 Jahren werde ich da und da stehen und das Ziel nicht erreicht wurde oder so. Also eher so ganz, ganz grob betrachtet.
Ich habe mir ehrlich gesagt keine Illusionen gemacht. Also mir war schon klar, dass der Stoff, den ich verlege, jetzt wirtschaftlich nicht vergleichbar ist mit Massen, mit Buchmassenware, mit Mainstream, mit großen Auflagen, mit Verlagen, die sofort immer in den Medien besprochen werden. Das kann man nicht vergleichen. Man sollte sowas wie wir machen, also auch die anderen Verleger in der Gruppe, man sollte mal in erster Linie mit Herzblut machen. Insofern kann ich den Begriff Enttäuschung da nicht einordnen.
Muss ich dich mal zwischenrein fragen, bist du ein Idealist?
Ja. Ja.
Okay.
Und ich würde mir natürlich wünschen, oder ich arbeite auch permanent dran, dass da mehr Sichtbarkeit entsteht. Ne? Hinsichtlich des Verlags Edition Outbird.
Okay, wir hatten jetzt auch mehrfach schon die schwarze Szene angesprochen und du hast es ja vorhin schon mal angerissen. Gibt es denn für Outbird oder bei Outbird eine stilistische Ausrichtung oder nimmst du als Verleger erstmal grundsätzlich alles an, was dir persönlich gefällt, beziehungsweise was sollte eine Autorin, ein Autor mitbringen zur Edition Outbird, um angenommen zu werden?
Also ich würde mal sagen, entweder man hat es oder man hat es nicht. Und es gibt, also Sprache muss mich anfassen, die muss mich berühren, die muss mich irgendwie sofort packen, die muss irgendwie vom Bild her, von der Art und Weise, von der Wortverwendung, von dem Wortreichtum muss die mich anfassen. Und wenn der Stoff dann auch noch passt, mich auch noch reinzieht und auch beim dritten Querlesen da keine Abneigung entsteht, dann ist das schon, dass da schon einfach eine Tür offen.
Also hast du keine Ausschlussklausel als solche?
Naja, die Ausschlussklausel ist, wenn man mir ein saumäßig vorbereitetes Skript schickt. Ich muss da jetzt mal einen Thorsten Loh zitieren, ist ja auch ein Verleger, Thorsten Loh Verlag, macht Fantastik. Also wenn das ein unformatierter Haufen von Text Schnipseln ist oder wenn kein System drin ist, wenn die Sprache eine Katastrophe ist, wenn kein Spannungsbogen, noch nichts zu Ende gedacht. Ich kann jetzt mal einen Vergleich ganz kurz bringen. Ich habe mal für eine Freundin vor Jahren einen Umzug gefahren, die Wohnung war noch nicht, da war noch nichts getan. Also wenn du einen Haufen Wörter kriegst und nee, dann, ne? Natürlich Extremismen jeder Art lehne ich ab.
Ja, ja.
Also irgendwo irgendeine Menschengruppe minimiert wird, herabgewürdigt wird, etc. pp. Also Ismen sind für mich No-Go. Ansonsten Freigeister.
Freigeister. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz zwischenrein fragen. Ein zusammengewürfelter Haufen von Textschnipseln. Du hattest ja vorhin unter anderem Jack Kerouac erwähnt als Einflussgeber. Mhm. Sicherlich war da auch teilweise ein Allen Ginsberg oder ein William S. Burroughs dabei, die ja durchaus bekannt dafür sind, diese sogenannte Cut-Up-Methode zu verwenden, was ja im Grunde, und ich glaube, ich lehne mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Ich glaube, die Frage, die revidieren wir und okay. kommen einfach mal zur nächsten Frage. Das war gerade ein bisschen Blödsinn, was ich gelabert habe, aber egal. Im Verlagsprogramm finden sich auch einige Bücher von Menschen mit Behinderungen. Auch das hast du ja vorhin schon mal angerissen. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sage, wie man das politisch korrekt heutzutage ausspricht.
Bin ich mir auch nicht sicher. Menschen mit Handicap, sage ich manchmal.
Genau, also zum Beispiel Benjamin Schmidt, der ja in komplett querschnittsgelähmt ist. Jennifer Sonntag, die ja erblindet ist im Laufe ihres Lebens. Aber auch Franziska Appel, die ja die Gleichstellungsbeauftragte in Halle an der Universität ist. Und auch einige deiner Bücher hatten ja schon früh inklusive Ansätze. Kann man dieses Thema als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Verlagsaffinität bezeichnen? Und wenn ja, warum?
Ich finde es halt wichtig. Vielleicht ist es eine Prägung, die ich aus meiner Arbeit in der NGO, die wir vorhin besprochen haben, mitbringe. Dass man den Blick immer auch für Gruppen, für Menschengruppen offen hält, die benachteiligt sind. Und bei behinderten Menschen ist es ja schon so, dass die durch die vielen Hürden, die Gesellschaft, dieses Denken und auch die Architektur bietet, da schon irgendwo ein Stück weit ausgegrenzt sind. So, und dann gibt es halt eben teilweise Erfahrungsdoppelungen, wie bei der Jennifer Sonntag, die dann mit einer Depression in die Psychiatrie kommt und dort gar nicht richtig behandelt werden kann, weil die nicht auf Blinde ausgelegt ist mit ihrer Beschilderung etc. Mobbing spielt rein, dann gerade auch die Erfahrung Benjamin Schmidt in seiner Lebenslust, in seinem Lebenshunger und seiner verletzlichen Sensibilität und plötzlich...
Der unlängst erst eine Neuauflage seines Buches, schon immer ein Krüppel, bei dir nochmal neu aufgelegt hat.
Der dann in seinem jugendlichen Brennen da quasi dann im Rollstuhl landete und sicherlich nicht ganz unverschuldet. Dann gab es ja auch mit Corinna Gutmann das Buch, das war immer ein Thema von mir, dass man auch Inhaftierte mal sichtbar macht, ne? Da gab es ja dieses Kopfkino, das hat ja Corinna Gutmann damals als Herausgeberin bei mir realisiert. Es wird ein nächstes Buch mit Inhaftierten der Sicherungsverwahrung in Werl, JVA Werl in Nordrhein-Westfalen geben.
Das würde ich ganz später nochmal drauf eingehen, okay, das ist ja nicht so, dass das Thema Behinderung bzw. Inklusion, was mich eher interessiert ist. Was bedeutet Inklusion allgemein im Hinblick auf die Literatur oder die Kunstszene?
Also ich finde, ganz verkürzt dargestellt ist Inklusion, dass man den Menschen eine Stimme gibt, die eben nicht immer im Rampenlicht stehen, die irgendwo eine Ausgrenzung, eine Behinderung, irgendwas haben, wo sie vielleicht nicht mitreden können im normalen Getöse, sage ich mal. Ne?
Ist dir das als Person, Tristan Rosenkranz, persönlich wichtig?
Ja.
Warum?
Warum? Das ist wieder so eine Frage. Es ist mir wichtig, diese gebrochenen Lebensläufe sichtbar zu machen. Es ist vielleicht doch ein tragendes Element von der Nitz und Outbird. Also gebrochene Lebensläufe können sich natürlich auch anatomisch äußern. Und das ist ja gerade Thema Inklusion, wird
absolut
oft auf behinderte Menschen festgeschrieben. Inklusion macht aber mehr. Also eben auch Inhaftierte oder die männliche Gewalt, die weibliche Gewalt, häusliche Gewalt, Tami Weisenberg zum Beispiel, das ist auch ein inklusives Thema, weil man sollte ja sichtbar machen, was vielleicht sonst nicht so im Scheinwerferlicht sitzt.
Also ist es so ein bisschen ein Auftrag für dich als Verleger, den du dir vielleicht selbst auch gestellt hast, lass mich das mal ganz klischeehaft in dem Bild sagen, dunkle Ecken zu beleuchten.
Ja, nennen wir es dunkle Ecken. Oder
nicht ausgeleuchtete,
ausgeleuchtete
Ecken, da extra nochmal die Taschenlampe bzw. den Bauchstrahler hinzurichten.
Das finde ich halt wichtig, das finde ich wirklich wichtig.
Ja, schön. Nun hatten wir auch schon zweimal, glaube ich, den Name Edition Paper One aus Leipzig, einem ehemals kultigen Underground-Verlag, erwähnt. Es finden sich ja auch einige Autorinnen aus eben diesem Verlag, Edition Paper One. der das Underground-Spektrum mehr oder weniger vertrieben hat im Osten Deutschlands. Ist es Absicht, dieses Genre zu bedienen? Und würdest du sagen, dass Outbird in der Tradition dieses Verlages steht? Und wenn ja, wie ist es gekommen?
Ich würde sagen, es war auch wieder so eine sich ergebende Konsequenz. Also war auch nicht geplant. Irgendwie hat sich das ergeben, weil ich vielleicht eine ähnliche Herangehensweise und Sozialisation habe wie dieser Oliver Baglieri
geschrieben. Baglieri, ja.
Und das kam ja mit dir und mit dem Hauge schon zustande, dass die ersten Leute schon bei mir unterzeichneten und veröffentlichten, die aus diesem Verlag kommen. Dann der Michael Schwesinger, der Klaus Merger, die Jennifer Sonntag. Ne, und das irgendwie habe ich immer mal das Gefühl gehabt in den letzten Monaten und Jahren, dass das ein bisschen das Erbe ist. Ich will das nicht vermessen gegenüber Oliver sagen, ne, aber wird ja auch von außen herangetragen. So.
Genau, das haben wir ja schon mehrfach beide auch zu hören bekommen.
Ja.
Auch wenn der Fokus jetzt nicht unbedingt auf dem Underground liegt, was die Edition Outbird angeht, würde mich trotzdem auch interessieren, was es für dich persönlich einerseits, aber eben auch für die Figur, für die Person Tristan Rosenkranz als Verleger bedeutet. Was ist Underground?
Naja, erstmal ist es sicherlich eine Form von, weiß ich nicht, von Nihilismus, von dass man gesellschaftliche Strukturen in der Form, in der es die Masse trägt und bejaht, vielleicht auch ablehnt. Und das nicht mal aus einer Affektivität heraus, sondern einfach, weil es in einem steckt. Ne, man ist anders, man fühlt sich irgendwo nicht zu Hause in der Masse. Das ist Underground. Underground ist auch eine Sache, die gerade literarisch die großen Verlage, die versuchen vielleicht manchmal Namen groß zu machen, die im Underground zu Hause waren, aber Underground ist schon immer eigen und verwehrt sich auch gegen eine Vereinnahmung und weiß ich gar nicht, ob man das richtig erklären kann, was eigentlich Underground ist.
Woher kommt deine Affinität zu diesem Genre?
Naja, ich habe selber musikalisch schwarze Wurzeln, ne? Und das war ja meine maßgebliche Prägung. Also meine Bands waren Einstürzende Neubauten, das war Sando, das war Die Art, das war Bauhaus, das war Cure ganz weit vorne. Also alles, was irgendwie ziemlich dunkel und ziemlich anders war.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du zu diesem Thema geschrieben hattest, früheres Anderssein durch Ausprobieren einer der ersten Schwarzen in der Schule gewesen zu sein zum Beispiel, oder aber auch, dass du schon immer den Hang gehabt hast, etwas zu machen, was niemand macht.
Ja, ja, komischerweise.
Fühlst du das und tust du das heute noch?
Ich fühle das. Mir wurde auch schon mal gesagt, ich würde das nur als Plakette vor mir hertragen, aber es ist wirklich nicht so. Es ist einfach so.
Und okay.
Ja, genau.
Gut, lass uns das Thema mal abschließen und nochmal zum Großkonstrukt, sage ich jetzt mal, Edition Outbird kommen. Als Verleger hat man ja echt eine ganze Menge zu tun. Es ist ja nicht nur so, dass du Manuskripte zugeschickt bekommst, die du lesen willst, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt musst, weil das immer so ein,
ja,
so ein verpflichtendes,
nee,
so eine verpflichtende Assoziation ist, willst, genau. Du musst die Autorinnen und Autoren betreuen, du musst sehen, dass die Cover entstehen, also mit Grafikern kommunizieren, du musst den Druck selbst auslösen, das Lektorat machst du selber, das Korrektorat teilweise mit Hilfe. Einige Verlage organisieren ja zum Beispiel auch Lesungen, machst du das selber auch?
Ja, also ich habe von Anfang an ja auch sehr eng mit dir das Konzept parallel Lesungen und Lesepartner aufzutun und zu organisieren eben gefahren. Und das hat sich auch entwickelt. Es gibt ja diesen Corvus e.V., das war ja oder ist ja ein Partnerverein von Outbird, von Edition Outbird, und der hat zum Beispiel ja eine Theaterfabrik Gera 2 Jahre lang den literarischen Salon betreut, wo neben größeren Namen oder großen Namen wie Clemens Meyer und Lucy van Ork eben auch von uns einige Köpfe zu hören waren, zu sehen waren. Partner, feste Partnerschaften, sehr feste ist es mit dem Lesezeichen e.V., mit dem Ralf Schönfelder, den kann man ja
Thüringer Lesezeichen e.V.
Hinsichtlich seiner Leistung und seinem Brennen dafür,
absolut,
kann man ja nicht hoch genug würdigen, den Menschen. Dann die Landeszentrale für politische Bildung mit dem Milan Koch, sehr wunderbare Zusammenarbeit. Bibliotheken in Gera, Kreizsuhl und Bad Klosterlausnitz, die Textilfabrik in Krimmitschau, das sind jetzt mal Beispiele, Galeriehaus Hof, Karl Theodor Liebe Buchhandlung in Neustadt, das ist der Peter Peuger, das ist auch ein ganz wunderbarer Mensch, Annaberg Buchholz, der Salon, die Kunstgalerie Raum 16 und die Galerie Beutelt hier in Leipzig, das sind jetzt so Partner, die ich mal grob gesagt habe, wo man auch eine Beständigkeit hat, wo man immer wieder mal fragt oder spricht, was können wir jetzt als nächstes mal bringen.
Ja. Der Name Corinna Gutmann,
ja,
ist nun mehrfach gefallen als Leiterin der Bibliothek in Greiz, die auch viel, viel Arbeit an der JVA in Hohenleuben und gute Arbeit an der JVA Hohenleuben geleistet hat, die ja nun leider von uns gegangen ist dieses Jahr 2020, ich glaube es war im April. Genauso auch einer der Autoren im Verlag, Andreas Hähle, der ja auch kein Unbekannter ist, der für ganz, 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 ganz viele, auch das Genre möchte ich gerne in Anführungsstrichen setzen, Ostrock-Bands Texte geschrieben hat, der wunderbare Bücher geschrieben hat, der ein großartiger Sprecher gewesen ist, der auch, ich glaube, dieses Jahr, letztes Jahr im Dezember, ne?
Nee, der ist schon früher gegangen. Das war auch, glaube ich, auch April. Ich müsste jetzt nachgucken.
Ja, beides Menschen, mit denen du als Verleger und als Agenturmensch intensiv gearbeitet hast und mit dem Thema Tod konfrontiert wurdest. Kannst du in ganz kurzen Sätzen ein bisschen was dazu sagen, wie das für dich war?
Also beide hatten eine sehr hohe Strahlkraft menschlich. Also die haben beide ein sehr helles Licht in sich getragen. Also der Andreas Hähle hat viele Menschen verbunden, quer durch die Ostmusikerszene. Hat ja auch Songtexte geschrieben für die Zöllner und so weiter.
Genau.
Viele Projekte realisiert und den habe ich leider nur zweimal kennengelernt. Das war ein sehr sanft auftretender Mensch, aber ein sehr weiter Geist. Also irgendwie auch so ein befriedender, harmonisierender Mensch inmitten seiner Menschen. Und die Corinna im Grunde genau das Gleiche. Also die war ja als Leiterin der Bibliothek in Greiz erstens sehr engagiert, zweitens hat sie sehr viele Lesungen, Veranstaltungen organisiert, neben der normalen Bibliotheksleitung. Sie hat ehrenamtlich über viele Jahre in der JVA Hohenleuben Häftlingsarbeit gemacht, Resozialisierungskulturarbeit, also mit dem Schreibzirkel.
Ich denke, darüber werden wir nochmal extra was machen, Tristan, weil wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen.
Ich will es kurz fassen und die beiden, das war schon jeweils ein Schlag. Also das war einfach ein Schlag, wenn dann plötzlich jemand aus deiner Mitte gerissen wird, wo du dich einfach auch mit der Endlichkeit plötzlich konfrontiert siehst, ne? Auch mit dem Thema Krebs bei beiden. Das ist dann schon...
Ja. Ein tatsächlich schlimmes Thema und eine noch schlimmere Erkrankung auf jeden Fall. Wie gesagt, wir müssen fast, oder was heißt, wir müssen fast zum Ende kommen. Wir müssen tatsächlich zum Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen mir notiert. Und zwar ist es vielleicht nicht uninteressant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, ob du Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hast. Wenn ja, mit wem du zusammenarbeitest und welche Funktionen die Menschen haben.
Sag mal, aber es gibt ein Kollektiv. Kollektiv hat mir immer gefallen als Begriff für Outbird, Edition Outbird. Und es gibt um mich herum Menschen, die mir helfen gegen Rechnungslegung. Das sind halt die Freelancer. Die machen Covergestaltung. Benjamin Schmidt, Holger Much.
Lektorat und Korrektorat, da gibt es einige freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein sehr angenehmes Beispiel, eine sehr angenehme Zusammenarbeit ist die Literaturstudentin Vanessa Marie Stark aus Erfurt, mit der ich in vielerlei Hinsicht zusammenarbeite.
Du machst ja sehr viel, du bist ja quasi neben Merkert und Schwesinger und Pia seid ihr ja Markenbotschafter. Mehr oder weniger kann ich es nicht anders sagen. Mein Vater hilft mir sehr viel, da gibt es schon echt viele freie Geister. Ne?
Ja.
Der Marcel Mulak ist ein Freund von mir, die Mona Krasu. Genau.
Genau, die ja schon einige Stände mit betreut hat
auf da der Buchmesse. Da habe ich echt sehr viele Menschen, die das einfach auch, weil sie dran glauben, weil sie das gut finden, mit auch helfen.
Okay. Ja, an dieser Stelle vielleicht mal ein Dank an diese Menschen, die alle so aufopferungsvoll quasi für den Verlag da sind. Letzte Frage, Tristan. Und dann sind wir hier durch. Ich finde es fast ein bisschen schade. Es kommt mir vor wie 5 Minuten, die wir gerade geredet haben.
Wir könnten
noch 2 Stunden weitermachen. Geht aber nicht, denn irgendwann hat alles sein Ende. Was bringt die Zukunft, Tristan? Vielleicht auch hinsichtlich der Corona-Krise, die wir ja gerade durchleben, und zwar alle. Vielleicht kannst du kurz darauf noch Bezug nehmen.
Also, was ich mir wünsche, ist natürlich ein gesundes Wachstum, dass der Verlag noch sichtbarer wird im Buchhandel, dass da noch mehr zu erobern und zu entdecken gilt und zu empfehlen gilt, auch an Buchhändler und an Netzwerke. In ganz konkreter Vorbereitung ist die Limitierung von Kunstdrucken von verschiedenen Künstlern, wo ich schon intensiv dran arbeite, die wird jetzt auch in nächster Zukunft auf Märkten und im Internetshop, also shop.outbird.net zu sehen geben. Das dauert noch ein Stück. Was auch in Planung ist, eben aus diesen vorgenannten beiden Todesfällen, ist, dass ich, habe ich mit dir noch gar nicht besprochen,
eine Veranstaltungsreihe
anstoßen will, an verschiedenen Orten, sage ich das einfach mal, Berlin, Potsdam, Leipzig, whatever, im Ruhrpott auch, wo die der Erlöse der Krebsstiftung zukommen sollen.
Großartig,
was sehr
gut.
Gerade sehr aktiv vorbereitet wird, ist mit dem, habe ich durch dich ja kennengelernt, den Simeon, Markus Simeon
Blum
vom Radio Darkfire. Mit dem zusammen bringe ich die erste Outbird, den ersten Outbird-Sampler, die erste Compilation raus, wo ein Querschnitt des musikalischen oder vertonten, literarisch vertonten Schaffens abgebildet wird. Und auch da sollen Einnahmen der Krebsstiftung zugutekommen. Und das sind jetzt so Zukunftspläne.
Okay. Das klingt doch alles sehr, sehr interessant. www.outbird.net ist die Adresse des Verlages.
Nee, vom Verlag Auditur. Selber ist es edition-outbird.de.
Oh, sorry.
Aber da ist ja auch verlinkt, also das findet man auch dort.
Ja, Tristan, dann danke ich dir auf jeden Fall für die offenherzige und offenkopfige Beantwortung meiner Fragen.
Ich habe zu danken. Ich habe dir zu danken und insbesondere dem Jens Kirsten vom Literaturrat.
Genau, dem würde ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal danken, allgemein dem Thüringer Literaturrat, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Podcast ins Leben gerufen haben zu können.
Ja, vielen Dank an Jens Kirsten und an auch unsere Hörerinnen und Hörer.
Und vielleicht wird es eine Wiederholung zu einem anderen Thema geben. In diesem Sinne, genau, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Dranbleiben. Schaut mal nach www.edition-outbird.net.
.de.
Ach Mann, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Naja. Und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao. Mein Name war, ist und bleibt M. Gruppe. Neben mir saß Tristan Rosenkranz. Bis dann.
Bis Tschüss. Dann. Ciao.